Ja, ihr habt uns an die Sonne geführt mit dem Anbetungsteil, mit dem Lobpreisteil gerade eben. Die Gegenwart unseres Herrn ist uns so richtig deutlich geworden. Und ich frage mich, ob das für alle so war oder ob es wohl den einen oder anderen unter uns gibt, für den das gar nicht so war, sondern wo das Lebensgefühl eher ein anderes ist. Und für die möchte ich in erster Linie die Predigt halten. Natürlich für jeden, aber besonders für die. Das Leben an der Sonne, jetzt scheint gerade die Sonne, aber wie schnell wechselt das ab mit Dunkelheit. Die Wolken schieben sich davor und für manche ist Dunkelheit sogar das vorherrschende Lebensgefühl. Es ist wie, stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto in den Saukopftunnel hinein, und aber es sind keine Schilder davor, die ankündigen, nach 2,8 Kilometer ist wieder Sonnenschein, sondern alle Schilder sind weg und ihr wisst auch gar nicht, eure Karte hört beim Saukopf auf und ihr wisst auch gar nicht, ob dahinter irgendetwas ist. Und im Übrigen ist Stromausfall im Saukopftunnel. Und ihr fahrt und fahrt und es ist dunkel. Und ihr fahrt 500 Meter und 1 Kilometer und 2 Kilometer und es ist immer noch dunkel. Für viele Menschen ist das Leben so dunkel. Alles nur dunkel. Die Welt liegt in Dunkelheit. Ich behaupte sogar, nein, die Bibel behauptet das, dass die Welt in Dunkelheit liegt. Wie eine Fahrt durch den Saukopftunnel bei Stromausfall. Gibt es Licht? Wir sehen die erste Folie. Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Und die nächste schon. Das ist der Aufbau der Predigt. Ja, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Die Predigt will ein Schild sein, nach 2,8 Kilometern darfst du dich auf Licht freuen. Sein Name ist Jesus. Ja, und alle Menschen können es sehen, und ja, es ist das Licht der Erlösung. Ich habe hier eine Reihe von Predigten aus dem Lukas-Evangelium schon gehalten. Wir sind schon bei Kapitel 2. War schon eine ganze Reihe von Predigten. Und das Lukas-Evangelium ist ja wie so eine schöne Perlenkette, aber mit ganz unterschiedlichen Perlen, unterschiedlich Farben. Es gibt weiße dabei, auch schwarze, vielleicht auch grüne. Und diese Perlenkette wird zusammengehalten von einem Faden, von wie bei einer Perlenkette so ein roter Faden, kann man sagen. Und es gibt da so eine Stelle im Lukas-Evangelium, die so richtig deutlich macht, was hält diese Perlenkette zusammen. Das ist Lukas 19, Vers 10, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dieser Gedanke, dieses Wort hält das ganze Lukas-Evangelium zusammen. Die Perlen sind viele unterschiedliche Berichte über den suchenden und rettenden Jesus. Wir sehen Jesus, wie er Kranke heilt. Wir sehen Jesus, wie er ein erlösendes Wort spricht, wie er Vergebung der Sünden zuspricht, wie er Menschen, die außerhalb der Gemeinschaft stehen, hineinholt. Alles der suchende und rettende Jesus. Wir sehen auch Jesus, wie er Menschen aus der Finsternis ins Licht hineinzieht. Und Licht war so nötig damals. Die römische Welt brauchte eine Retterfigur für ihre Hoffnungslosigkeit. Politisch war sie ausgesprochen erfolgreich. Die ganze Welt war unter der Herrschaft des römischen Kaisers. Und doch lebte das Volk in so einer Abgestumpftheit. Man berauschte sich an irgendwelchen Gladiatorenspielen. Man glitt ab in Zügellosigkeit. Und es gab nichts, was diese Welt innerlich zusammenhielt. Die jüdische Welt war ein glimmender Docht, kurz vorm Auslöschen. Was für Verheißungen hatte Gott diesem Volk gegeben? Und allen war klar, mit militärischen und politischen Mitteln können wir das nie erreichen. Finsternis. Und ich finde, unsere Welt ist so ähnlich wie die von damals. Was wird alles von Frieden, über Frieden gesprochen in unserer Zeit? Alle Welt redet vom Frieden. Und was haben wir erreicht? Wenn ich in unsere Gesellschaft hineinschaue, wie viele Menschen sind von Süchten geplagt. Spielsucht, Alkohol, Drogen. Und sie kommen nicht los. Es ist wie die Fahrt durch einen Tunnel und es bleibt offen, ob am Ende Licht ist oder ob am Ende einfach Stopp ist und nur eine Wand, gegen die man fährt, und das ist dann das Ende. Die Frage ist dieselbe: Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Und die erste Antwort ist ja. Und sein Name ist Jesus. Nächste Folie. Wir lesen weiter im Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 21 bis 24 zunächst einmal. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, 1 Paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. 11 Monate vor diesem Ereignis, Lukas 2, war der Erzengel Gabriel, der Maria erschien. Er war übrigens auch dem Josef erschienen, und zwar völlig unabhängig voneinander. Und eins war in dem Wort an beide gleich, nämlich es wird ein Junge sein und er soll den Namen Jesus haben. Der Name war nicht beliebig. Er hätte niemals Johannes oder Jakobus oder Simon oder Philippus heißen können. Er hat nur Jesus heißen können. Jesus, so nennen wir ihn. Eigentlich ist sein Name Jeshua. Und für uns sind Namen oft ohne Bedeutung. Oder wir denken, wir wählen Namen als Eltern aus, die einfach nur schön klingen. Namen hatten damals eine Bedeutung. Der Name Jesus setzt sich aus 2 Bestandteilen zusammen. Nämlich aus dem Wort für Herr, für Gott, der Herr, und für Rettung. Der Herr ist Rettung. Das ist die Bedeutung des Jesus-Namens. Und das kommt nicht von ungefähr. Josef und Maria waren gesetzestreu, und das ist ein Punkt, der für Lukas ganz wichtig war. Gott hat sich sehr bewusst dieses Paar ausgesucht. Denn es war gesetzestreu. Um wirklich ganz Mensch zu werden, musste der Sohn Gottes nicht nur alle Organe haben wie ein Mensch und nicht nur in einer Familie, in irgendeiner Familie aufwachsen wie ein Mensch, sondern er musste auch unter das Gesetz getan werden. Im Galaterbrief schreibt Paulus: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit hätte es bei uns ja vielleicht auch sein Bewenden gehabt. Nächste Folie übrigens, da steht der Vers nochmal drauf. Ja, genau. Damit wären wir vielleicht zufrieden, geboren von einer Frau. Das ist ein Mensch. Das reicht. Aber das reicht eben nicht. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das Gesetz der Bibel, das Gesetz des Alten Testaments, das Gesetz, so wie es von Mose überliefert worden ist, forderte, wenn ein Sohn geboren wurde, ein Erstgeborener noch dazu, 3 Dinge. Erstens die Beschneidung. Steht in 3. Mose 12, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage unrein sein und am 8. Tage soll man ihn beschneiden. Das war Punkt 1, das Gesetz. Und danach folgten für die Frau 33 Tage der Unreinheit. Also Unreinheit bedeutet nicht, dass sie irgendwie moralisch unrein ist, sondern dass sie rein körperlich unrein ist durch den Blutfluss. Und sie soll daheim bleiben, 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Also das Jesuskind, es wurde beschnitten am 8. Tage. Und 5 Wochen nach der Beschneidung brachten Josef und Maria Jesus zum Tempel. Was war das, ein Betrieb im Tempel? Wie viele sind wohl am gleichen Tag hingetragen worden, um dargestellt zu werden im Tempel vor den Priestern? Ein enormer Betrieb. Geldwechsler waren da, Menschen, Massen, die beten wollten, die Opfer darbringen wollten. Unglaublich. Viel Lärm, viel Getümmel, Zehntausende. Um die Reinigung Marias und das Opfer für Jesus zu vollziehen, waren sie da angekommen. Das ist ja auch etwas, was sich an der, am Alten Testament orientiert. 3. Mose 12, Vers 6 und folgende. Ja, danke. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, soll sie dem Priester ein einjähriges Schaf bringen zum Brandopfer. Und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor die Tür der Stiftshütte. Und der soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen, so wird sie rein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Vermag sie aber nicht, ein Schaf aufzubringen, so nehme sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben. Eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. So soll sie der Priester entsühnen, dass sie rein werde. Also man hatte zwei Opfer zur Auswahl. Wenn man mittelbemittelt oder groß bemittelt ist, dann ein Schaf und eine Taube. Oder wenn man minder bemittelt war, dann eben zwei Tauben oder zwei Turteltauben. Zwei Tauben waren gezüchtete Tauben und Turteltauben waren die wilden Tauben, die man so einfangen konnte und die man auch oft einfing für die Nahrung. Und Josef brachte das Armenopfer. Das heißt also, Josef und Maria waren arm. Und das war auch ganz klar, denn sie mussten ja von zu Hause weg für die Zählung. Das bedeutete für den Zimmermann Josef mindestens 2 oder 3 Monate Verdienstausfall. Das musste man erst einmal stemmen. Deswegen ganz klar ein Armenopfer. Warum erklärt Lukas so lang und breit diese ganzen Zeremonien? Warum macht er das so? Es sind ja wenige Geschichten aus der Kindheit von Jesus überhaupt in der Bibel. Und Lukas wählt diese aus, diese von der Reinigung und von der Darstellung im Tempel. Und dann noch eine, wo Jesus 12 ist und wo er zum Tempel geht. Und nur diese zwei, mehr Geschichten sind da nicht von 30 Jahren Lebensgeschichte. Das ist Lukas bemerkenswert. Und ihm ist das ganz wichtig, dass diese drei Rituale, Schneidung, Reinigung der Mutter, Darstellung im Tempel des Kindes, deutlich machen, wir sind wie auf einer Fahrt durch einen dunklen, dunklen Tunnel. Wir sind getrennt von Gott und deswegen haben wir kein Licht. Getrennt von Gott. Wir sind in diesem langen, dunklen Tunnel, scheinbar ohne Ausgang unterwegs. Und diese ganzen Rituale sind eine Andeutung. Es ist wohl möglich, durch den Tunnel zu kommen, aber es kostet eine ganze Menge. Es kostet das Leben von Tieren und eigentlich stellvertretend eigentlich dafür für das Leben von Menschen. Es kostet Blut, um diese Trennung zu überbrücken. Wir dürfen das nicht so leicht nehmen mit der Vergebung der Sünden. Ich habe das Gefühl, dass wir es oft sehr, sehr leicht übergehen und dass wir das einfach ignorieren, dass wir viel lieber sprechen davon, dass Jesus die Vergänglichkeit überwindet und alle diese Dinge. In erster Linie ist er dafür gekommen, um die Sünden der Welt hinwegzutragen. Vergebung ist schwer. Wir denken vielleicht, also die Schöpfung, dass Gott diese Welt geschaffen hat und die ganzen Sterne und Planeten, das war ein starkes Stück. Das war das Beste, das war sein Meisterstück. Aber die Vergebung ist schwerer. Die 6 Stunden des Kreuzes wiegen schwerer als die 6 Tage der Schöpfung. Und so gab es diese ganzen Rituale im Alten Testament, diesen ganzen Opferkult über Jahrhunderte. Jesus ist ein Mensch geworden und er ist unter das Gesetz getan. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, denn er, also Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, gemeint ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus musste das Gesetz vollkommen erfüllen. Er ist nicht gekommen, um es aufzulösen, er ist gekommen, um es zu erfüllen. Er hat es nicht einfach ausschleichen lassen. Er hat nicht gesagt, das ist ja alles gar nicht so wichtig, das kann man vergessen, sondern er hat es erfüllt. Es fing für Jesus an mit der Beschneidung, eine blutige Geschichte, und endete mit dem Kreuz. Das Kreuz, das ist dann schon das Licht am Ende des Tunnels. Gestern war es so und heute ist es so und es wird auch morgen noch so sein. Es wird nicht einholbar sein. Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Ja, und sein Name ist Jesus. Und zweiter Punkt, es gibt Licht am Ende des Tunnels und es ist für jeden sichtbar. Lukas 2, 25 bis 35. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Taucht wie aus dem Dunkel aus, aus dem Nebel aus. Haben wir nie vorher was von gehört. Simeon, wer? Was ist denn das für einer? Würden wir gern wissen. Was kann man über ihn sagen? Haarfarbe, Gestalt, Lieblingsspeise, Beruf, Familienstand, Kinder, Alter? Nichts. Was sagt die Bibel über ihn? Ja, sein Name war Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. 5 Angaben über ihn, das war so nichts von all dem, was wir so gerne hätten wissen mögen über Simeon. Wir hätten so gern ein Bild von ihm gehabt. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. 5. Information über ihn, 6. Information, wir wissen, er muss alt gewesen sein. Aber wie alt wissen wir auch nicht. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht, man höre und staune, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Also da taucht einer auf, der heißt Simeon, über den wissen wir gar nicht viel. Lukas findet nicht, dass er uns viel erzählen muss über ihn. Er beschränkt sich eigentlich auf, außer dem Namen und dem Umstand, dass er alt ist, auf 4 Angaben. Erstens, er war fromm. Zweitens, er war gottesfürchtig. Drittens, er wartete auf den Trost Israels. Und viertens, er war mit dem Geist oder der Geist war mit ihm. Da war eine Nähe zu Gott da, eine so ganz unmittelbare Nähe, dass der Geist ihn auch anredete und ihn immer wieder ansprach, ihm auch richtig Anregungen gab. Fromm denken wir, oh, besser nicht. Was heißt fromm? Ja, es geht uns so alles Mögliche durch den Kopf und leider oft Negatives, aber die eigentliche Bedeutung von dem Wort fromm ist das Gegenteil von dem, was wir oft meinen. Fromm ist einer, der ganz bei einer Sache ist. Fromm ist einer, der ganz an Gott orientiert ist und an Gottes Wort orientiert ist. Fromm ist einer, auf den man sich voll und ganz verlassen kann, der treu ist. Das Gegenteil von scheinheilig ist fromm. Und wir haben oft in unserem Sprachgebrauch genau das daraus gemacht. Fromm ist einer, der scheinheilig ist. Aber es ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Und da müssen wir wieder zurückkommen, um uns das richtig vorstellen zu können. Er war gottesfürchtig, er nahm Gott sehr, sehr ernst. Und er wartete auf den Trost. Er war auch so einer, wie der auf, wie in einem dunklen Tunnel war und der aber wusste, es gibt ein Licht und der auf dieses Licht zutiefst wartete. Sein ganzes Leben lang wartete er auf dieses Licht. Vielleicht haben die, die so zum Bestand des Tempels gehört haben, die Tempeldiener und Priester ihn schon für ein wenig exzentrisch gehalten und komisch. Aber das war sein Das war das Ergebnis eigentlich letztlich davon, dass der Geist mit ihm war. Es war seine Aufgabe, auf das Licht zu warten, auf den Trost Israels. Und da darf er dann an diesem einen Tag, wo der Geist ihn in den Tempel führt und wo der Geist ihn auch auf dieses Kind aufmerksam macht, den in den Arm nehmen, den tragen, der ihn trägt, der ihn sein Leben lang getragen hat, die Hoffnung, Jesus, das Jesuskind. Und er sagt etwas aus darüber, was dieses Kind bedeutet. Wer ist Jesus? Jesus ist ein Licht, das klang auch in den Anbetungsliedern vorhin an. Er ist ein Licht, um die Augen der Heiden zu erleuchten. Er ist nicht nur für den ganz engen Kreis der Frommen in Israel da, auch nicht für die Unfrommen in Israel, sondern auch für die Heiden und selbst die, die noch auf den Inseln wohnen, irgendwo ganz weit draußen in Polynesien. Ein Licht, um die Augen der Heiden zu erleuchten. Können wir mal weitergehen? Ja, da gibt es doch dieses Wort aus dem Alten Testament vom Jesaja. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Raus aus dem Tunnel, hinein ins Licht. Und auch die Heiden. Und weil wir Heiden sind, dürfen wir wissen, wir sind mitgemeint. Raus ins Licht. Ein Licht auch zum Preis deines Volkes Israel. Was für ein herrliches Volk, was für tolle Verheißung hat Gott diesem Volk mit auf den Weg gegeben. Alle Völker werden zum Zionsberg ziehen und werden Weisung holen. Dieses Volk wird, da werden sich ganz viele Heiden an einen Juden hängen, steht an einer Stelle im Alten Testament. Ganz, ganz viele Dinge könnte man da anführen und diesen Preis, den hat dieses Volk verspielt. Hat sich orientiert an Götzen, an andere Völker. Diesen Preis hat Israel verloren. Aber Jesus würde ihnen, dieses Kind würde ihnen diesen Preis wiedergeben. Das ist die Wirkung Jesu. Er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber wenn ich mir vorstelle, Jesus hätte nie gelebt, und es würde heute so die Gemeinde Jesu gar nicht geben, was wäre das Volk der Juden? Es wäre ein Volk unter ganz vielen, wie die Kurden oder die Drusen oder die Luren oder die, was es dergleichen noch mehr gibt. Ganz viele Völker, eins von ganz vielen. Dadurch, dass Jesus gekommen ist, hat dieses Volk schon jetzt, obwohl es in der Menge ja noch gar nicht an ihn glaubt und ihn anbetet, den Preis wiederbekommen, den es eigentlich haben sollte. Israel kommt von diesem Jesus nicht los. Es hat ihn abgelehnt und Jesus wird doch zum Schicksal für Israel. Für die einen zum Stolperstein. Herodes wollte ihn aus dem Weg räumen. Der war paranoid, der hat angeordnet, alle Kinder sollen sterben, die 2 Jahre und drunter sind in Bethlehem. Und starb doch selber an Krebs, Elend. Judas ist an ihm irre geworden und die Führung des jüdischen Volks im Jahr 70 musste mit Freiheit und Leben bezahlen, im Aufstand gegen die Römer. Entweder Jesus ist Eckstein oder er ist Stolperstein. Das ist in jedem Fall etwas, woran man sich reibt. Aber er bleibt nie ohne Wirkung. An Jesus kommt keiner vorbei. Für viele ist er zum Eckstein geworden, zum Licht am Ende des Tunnels. Für Nikodemus, für Levi, den Zöllner, wo er sagt, komm und folge mir nach. Und er hat es einfach getan. Und aus dem Levi wurde ein Matthäus. Für Zachäus, für den Räuber am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eckstein. Und das ist für mich ganz interessant zu sehen, welche Wirkung zum Beispiel Gottesdienste spezial haben hier. Wir erleben Zuspruch, Begeisterung und wir erleben krasse Ablehnung. Damit will ich nichts zu tun haben. Das ist mir zu heiß.
Es gibt in der Nähe Jesu keine neutrale Zone. Gibt es nicht. Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Ja. Und sein Name ist Jesus? Ja. Und es ist für alle sichtbar. Und drittens, ja, er ist das Licht der Erlösung. Ich lese ab Vers 36 im 2. Lukas, in Lukas 2. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Die zweite Figur, die wie aus dem Nebel heraustaucht, Tochter Phanuels, nie gehört, taucht auch sonst nirgends auf in der Bibel, der Phanuel. Hab's nachgecheckt, aus einem eigenartigen Stamm. Asser haben wir auch wenig von gehört, wir kennen Juda vielleicht und Ephraim, aber Asser, was denn das? Asser war ein verlorener Stamm, einer vom Nordteil Israels, sie waren weggeführt worden von den Assyrern und durchmischt mit Heidentum und nur ein ganz kleiner Rest war nach Jerusalem gezogen, kann man nachlesen in 2. Korinther 30 und aus diesem ganz, ganz kleinen Überrest, da stammte offensichtlich diese Hanna. Sie war Witwe und sie glich darin eigentlich der heiligen Stadt Jerusalem, von der es ja heißt, in Klagelieder Jeremia steht es, Kapitel 1, Vers 1, nächste Folie, da sieht der Jeremia die Stadt Jerusalem und er kriegt Heulen. Und er sieht die Stadt wohl, aber dahinter sieht er noch etwas, er sieht das Bild einer Witwe. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe. Kein Mann, keine Hoffnung, keine Zukunft. Aber jetzt dankt sie Gott für die Erlösung aus der Witwenschaft. Und sie kann es nicht für sich behalten. Sie muss es doch allen erzählen, die auch auf den Trost und die Erlösung für Jerusalem warten. Das kann sie nicht bei sich behalten, genau wie die Hirten, die es ja auch weiter erzählen mussten. Das ist ihre Hoffnung, die Erlösung. Für Asser, den verlorenen Stamm, wie das mal aussehen soll, ich weiß es nicht. Aber Asser kommt in der Offenbarung vor. Ein Tor an dem neuen Jerusalem trägt den Namen Asser. Erlösung für Israel. Erlösung für die heilige Stadt, für Jerusalem. Erlösung für den Tempel aus all diesem gottlosen Trubel. Erlösung heißt Freiheit von Sklaverei und Knechtschaft. Freiheit, Gott zu dienen. Und da, wo sie jetzt steht und wo sie das Jesuskind sieht, da ist der Tempel. Und das ist eigentlich das Epizentrum. Ja, wie bei so einem Erdbeben, hat ein Epizentrum. Ein kleiner Fleck Erde, wo eine gewaltige Erschütterung von ausgeht. Hier geht's los und dann bis an das Ende der Welt und auch zu mir und auch zu dir. Und nicht nur an meine Generation, sondern auch an die nächste Generation. Jesus ist nicht nur für die gestorben, die vor 1940 geboren sind. Er ist auch für die gestorben, die 1950, 60, 70, 80, 90, 2000 geboren sind und die noch geboren werden. Wer hat verstanden, wer dieses Kind war? Es war ein kleiner Überrest. Ich verstehe die Jahreslosung. So, Neues ist geworden, seht ihr es denn nicht? Damit ist Jesus gemeint. Wie viele können ihn erkennen? Damals nur ganz wenige. Die Hirten, die aus dem Morgenland, die Zauberer und der Simeon und die Hanna. Und viel mehr waren es nicht. Und sind es heute viel? Vielleicht gar nicht so viele. Aber es ist doch das Neue, das Gott schafft, das Licht am Ende des Tunnels. Jeder soll es sehen und es ist das Licht der Erlösung. Es ist eindeutig er, Petrus, für den ist das ganz klar und er sagt das seinen Verfolgern. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel und den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, nämlich der Name Jesus. Bist du im Tunnel? Am Ende ist Licht. Das darf ich dir sagen. Und das Licht ist Jesus. Aber er wird nicht immer da sein. Wenn du ihn jetzt siehst, greif zu. Er wird nicht immer da sein. Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Und da sagt Herr Paulus dazu, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Vielleicht gibt es so einen Tag nur 3 oder 4 Mal im Leben. Und wie schade, wenn man da nicht zugreift, wenn es jetzt doch klar ist. Gnade ist nicht prinzipiell da. Gnade ist nicht, kann man nicht haben, so wie es Mehl im Supermarkt gibt jeden Tag. Gnade ist etwas ganz Besonderes. Gnade ist etwas, das kommt nur alle paar Jahre mal vor. Es gibt Zeiten der Gnade. Und wenn du das Licht siehst, dann ist jetzt deine Zeit der Gnade. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Wenn du es erkennst, greif zu. An irgendwas glauben die Leute ja immer. Glaub aber nicht an irgendwas, sondern glaub an ihn. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Und du bist ein Teil der Welt. Und es ist deine Sünde auch, die er wegtragen will. Geh zum Licht. Amen.